Ich muss Ihnen hier in der ÖJAB nicht sagen, mit welchem Rucksack die Jugendlichen daherkommen. Und dass dieser Jugendliche mit diesen Schwierigkeiten zu Hause, der vielleicht geflüchtet ist, der die größten sozialen Probleme zu Hause hat, dass der überhaupt um 8 oder von mir aus um 7:50 da ist, das ist toll. Und dass das hier wertgeschätzt wird, die Jugendlichen hier aufgefangen werden und begleitet werden, das ist fantastisch.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJAB-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Podcast-Staffel Nummer 2, Neue Welt der Arbeit. In der letzten Folge, da hat uns AMS-Chef Johannes Kopf die großen Trends am Arbeitsmarkt skizziert für dieses Jahr. Und heute, da zoomen wir in eins unserer Kernthemen und sprechen darüber, wie wir junge Menschen bestmöglich auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten. Wie greifen moderne Instrumente wie Ausbildungspflicht oder Ausbildungsgarantie? Und was braucht die nächste Generation, um die neue Welt der Arbeit mitzugestalten? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die die Strategien dafür im Sozialministerium maßgeblich gestaltet. Im Sozialministerium, da ist sie Abteilungsleiterin für Dienstleistungen des AMS und Jugendarbeitsmarktpolitik. Und ja, ich sage herzlich willkommen, liebe Sonja Schmökl.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind, ich freue mich. Zum Thema von Ausbildungsfit zum Traumjob, wie wir Brücken in die Arbeitswelt bauen. Liebe Frau Schmökl, Sie haben unzählige Konzepte entworfen, die mittlerweile Standard in Österreich sind. Wenn Sie heute einen jungen Menschen sehen, der nach einem, sagen wir, schwierigen Start über ein Programm wie zum Beispiel Ausbildungsfit doch noch seinen Weg in die Lehre findet oder zu einer Ausbildung. Ist das für Sie ein statistischer Erfolg oder ist es noch immer ein ganz persönlicher Gänsehautmoment?
Ja, das ist eine gute Frage. Beides. Es ist absolut beides. Erstmal muss ich sagen, die Konzepte habe ich mitentworfen. Natürlich nicht alles alleine gemacht. Herzlichen Dank an alle, die da mitgestaltet haben. Unter anderem halt auch Ausbildungsfit. Ich muss sagen, die Statistik ist sehr wichtig bei uns. Warum? Weil sie ermöglicht uns auch die Fortführung all dessen, was wir tun. Wenn wir keine statistischen Erfolge vorweisen können, dann wird es schwierig zu argumentieren, warum wir die Programme brauchen. Ich bin aber kein Zahlenmensch. Und deswegen ist für mich extrem wichtig, auch in Programme, Projekte zu kommen, so wie das Ausbildungsfit der ÖJAB zum Beispiel, und zu sehen, da sind echte Menschen, da sind echte Jugendliche, die von diesen Konzepten profitieren. Und wenn ich dann, viele Geschichten gibt es, wo Jugendliche, die große Schwierigkeiten hatten in der Schule, die vielleicht die Schule abgebrochen haben, die vielleicht schon eine Lehre oder eine überbetriebliche Lehre abgebrochen haben, die dann durch Ausbildungsfit zum Beispiel und durch das praktische Arbeiten darin Lust und Interesse bekommen und Talente entdecken und dann tatsächlich eine Lehre machen, das ist dann auch Gänsehaut. Und mich persönlich motiviert die Gänsehaut dann wieder mehr als die Statistik.
Ja, aber es ist auch schön zu sehen, dass das eine mit dem anderen dann so gut harmoniert und ineinander greift. Und in Vorbereitung zu dieser Podcast-Episode, da waren Sie ja bei uns hier zu Gast am Lebenscampus Wolfganggasse und konnten auch der Ausbildungsfit hineinschauen in unsere Werkstätten. Und das ist auch für uns immer ein schöner Moment, wenn wir das auch teilen können, was diese ganzen Maßnahmen, die man oft am Papier liest, wie das hier bei den jungen Menschen greift und was das in den jungen Menschen auslöst. Also sind auch für uns dann Gänsehautmomente,
schön,
wenn wir das teilen können. Sie sind schon seit vielen Jahren im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Ich wollte das auch mal das ganze Ministerium so benennen, wie es offiziell heißt. Da sind Sie an einer ganz entscheidenden Stelle tätig, um auch diese Maßnahmen planen zu können. Gab es da in Ihrem eigenen Werdegang, gab es da so einen Schlüsselmoment, in dem Sie wussten, dass Sie da aktiv was verändern wollen für die Jugend in Österreich?
Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe einmal Politik und Geschichte studiert, habe sehr großes Interesse an der Sozialpolitik und habe mich auch deswegen im, sagen wir es kurz, Sozialministerium beworben. Mhm. Ich bin dort in der Abteilung für Arbeitsmarktförderung gekommen, zum Glück. Das hat mich von Anfang an sehr interessiert. Und schon nach ein paar Wochen ist mein Chef auf die Idee gekommen, dass ich mich stärker mit dem Bereich der Jugendarbeitsmarktpolitik beschäftigen darf. Das war noch relativ klein damals. Wir haben zwar schon etwas gehabt wie die überbetriebliche Lehrausbildung im AMS. Wir haben erste Angebote wie Produktionsschulen gehabt. Und wir haben Förderung im Bereich des Lehrstellenmarktes gehabt. Aber es war noch nicht so groß, wie es dann geworden ist. Und das hat mich von Anfang an gefesselt. Ich habe das Gefühl, ich war ja selber dadurch, dass ich gerade im Ministerium begonnen hatte, noch eine Suchende und war selber noch in meiner beruflichen Findungsphase. Ich habe selber bei weitem keinen stringenten Weg hingelegt. Ich habe mit Ach und Krach mein Abitur gemacht in Deutschland, wie man immer noch hört, bin aber jetzt schon seit 26 Jahren in Österreich. Habe dann eine Lehrausbildung begonnen, habe gemerkt, dass eine Lehrausbildung in Österreich anders war als das, was in Deutschland, wo eher ältere Jugendliche auch nach dem Abitur in Lehre gehen. Das ist, es wird mehr in Österreich, aber gerade zu der Zeit war das noch ein bisschen weniger. Das hat mir dann nicht gefallen. Dann habe ich angefangen zu studieren und dann habe ich lange erst als Historikerin gearbeitet und dann kam diese Möglichkeit, etwas zu machen, Politik, was mir immer schon sehr begeistert und gefesselt hat. Und diese Verbindung zu sehen, ich kann jetzt auf politischer Ebene etwas mitgestalten, was mich selber so stark betroffen hat und Menschen in meinem Umfeld, da war die Identifikation von Anfang an sehr groß mit. Und daher habe ich das dankend angenommen, diese Möglichkeit, und bis heute nicht mehr losgelassen.
Ich finde das jetzt sehr schön zu hören, weil in unserem letzten Gespräch mit Johannes Kopf hat er ganz klar eine Lanze gebrochen für nicht stringente Lebensläufe und dass man auch in diese ganzen unvorhersehbaren Momente und Phasen im Leben eben auch sehr viel lernt. Ja. Und das ist jetzt auch spannend zu hören, wie Sie jetzt auch Ihren eigenen Werdegang beschreiben. Wenn Sie da auch nochmal auf die Anfänge zurückblicken, als Sie begonnen haben, in diesem Feld zu arbeiten, in der Jugendarbeitsmarktpolitik, und das jetzt heute vergleichen, Anfang 2026, was sind da die größten Veränderungen, die Sie beobachten konnten in der Einstellung der jungen Generation gegenüber Arbeit und Ausbildung?
Doch einiges. Also was ich sehe, ist zum Beispiel, dass der Fokus auf die Qualität der Arbeit ist sehr wesentlich und die Fairness. Es geht viel um, ich möchte, dass mir mit Respekt begegnet wird. Ich möchte eine gute Führung haben. Ich möchte in der Ausbildung, die ich mache, einen klaren Lehrpfad sehen. Ich möchte wissen, wann muss ich was können? Wohin führt mich das? Das soll verbindlich sein. Es geht sehr stark um Gesundheits- und Grenzbewusstsein. Es geht mehr um diese Balance, Work-Life-Balance genannt, ja. Das ist wichtiger geworden, jungen Menschen, das merke ich. Jetzt kommt das große Aber, was ich schon auch erlebe, ist eine deutlich geringere Frustrationstoleranz, die oft zu Abbrüchen führt. Ja, das erlebe ich leider auch. Das ist halt der Gegenpol zu dem, ich lege Wert auf Qualität, ich lege Wert auf Grenzen, die gesetzt werden im Arbeitsleben, dass ich genau weiß, welche Aufgaben habe ich zu erfüllen, dass ich meine Rechte und Pflichten kenne. Und dann aber auch sehr schnell dieses, wenn das in einem Moment nicht funktioniert, dann sind mehr Jugendliche schneller an ihre Grenzen vielleicht als früher. Wir haben also viel Problematiken im Abbruchbereich tatsächlich. Es gibt eine hohe Erwartungshaltung, die ich nicht unbedingt schlecht finde. Es ist immerhin, ja. Ich habe auch eine hohe Erwartungshaltung an mein Leben. Vielleicht braucht es manchmal ein bisschen noch dieses trotzdem drübergehen über einen schwierigen Tag, über eine schwierige Woche, über eine schwierige Phase, um dann die Ziele, die ich habe, die Wünsche, die ich habe, mir wieder zu erfüllen. Das ist etwas, was ich stark beobachte.
Mhm. Also auch an den Hebeln Resilienz noch ein bisschen.
Ja, wichtiges Stichwort. Mhm. Ja.
Bevor wir jetzt thematisch weiter eintauchen, vielleicht können wir noch ein paar Begriffe näher erläutern, jetzt auch vielleicht, wenn die HörerInnen nicht so vertraut damit sind. Können Sie uns kurz erzählen, was genau passiert in Ihrem Bereich im Sozialministerium? Was bedeuten die Worte Jugend, Arbeitsmarktpolitik, Ausbildungspflicht und Ausbildungsgarantie? Das sind jetzt so die Schlagworte, mit denen wir uns näher beschäftigen dürfen.
Ja, so eine gute Frage. Jugendarbeitsmarktpolitik ist einmal grundsätzlich das Bemühen, Strukturen, die vorgegeben werden, zum Beispiel durch die Wirtschaft, durch den bestehenden Arbeitsmarkt, positiv im Sinne der Jugendlichen zu beeinflussen. Im Sinne dessen, dass ich durch das Arbeitsmarktservice oder das Sozialministerium-Service probiere, zu vermitteln, qualifiziere die Jugendlichen, also eine positive Einflussnahme hier zu bewerkstelligen. Da gehören große Projekte und da gehören Programme dazu. Wesentliche haben Sie genannt, die Ausbildungspflicht ist eine Ergänzung der Schulpflicht, die wir seit 2016 haben. System nochmal zu erklären, die Schulpflicht geht 9 Schuljahre und an diese anschließt die Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. Das ist ganz interessant, dass das damals kein Bildungs-, sondern ein arbeitsmarktpolitisches Projekt war, ist aber auch kein Zufall, weil wir am Arbeitsmarkt gesehen haben, dass mit der reinen Erfüllung der Schulpflicht die Voraussetzungen für einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht mehr gegeben sind in Österreich. Und nachdem wir das Feld der Aus- und Weiterbildung gut bereitet hatten, insbesondere auch im niederschwelligen Bereich für jene Jugendlichen, die eben nicht diesen stringenten Weg gehen, war dann 2013 kam dann so die Überlegung, es verbindlicher zu gestalten. Wenn wir eine gute Angebotslandschaft für Jugendliche haben, uns jetzt zu trauen zu sagen, dann verpflichten wir die Jugendlichen auch, sie zu nutzen. Und zwar aus diesem ganzen großen heterogenen Paket an Lehre, an Schule, an niederschwelligen Angeboten zumindest etwas auszuwählen. Und das besteht jetzt seit 2016, die gesetzliche Pflicht. Mhm. Und dann haben wir noch gesagt, die Ausbildungsgarantie. Glaube ich, dass Sie das gesagt haben.
Ja, Ausbildungsgarantie, weil die Ausbildungsgarantie geht ja bis 25.
Mittlerweile geht die Ausbildungsgarantie bis 25. Als ich begonnen habe, ging sie bis 18. Das war quasi dann noch der Vorläufer der Ausbildungspflicht. Damals hieß es quasi, jeder, der zum Arbeitsmarktservice kommt und eine Lehre machen möchte und unter 18 ist, bekommt fix einen Platz in der überbetrieblichen Lehre, wenn er keinen regulären Lehrplatz findet. Mit der Etablierung der Ausbildungspflicht haben wir uns dann sogar getraut, das bis 25 zu erweitern. Das ist jetzt das, was wir als Ausbildungsgarantie bis 25 verstehen. Jeder Jugendliche, der hier oder junge Erwachsene in dem Fall beschließt, ich möchte mich noch fort, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte eine Berufsausbildung abschließen, der bekommt eine Möglichkeit hier des AMS dafür. Warum ist das auch wichtig? Die Wege der Jugendlichen werden oft durchbrochener. Sie sind später in die Situation, dass sie doch sagen, ich möchte noch eine Lehre machen. Und da möchte man ihnen auch noch die Chance geben, weil auch wenn ich mit 25 noch eine Lehre mache, ich habe immer noch 40 Jahre am Arbeitsmarkt. Ja. Das lohnt sich für den Staat und für den Jugendlichen vor allem.
Ja, also auch auf der Website zur Ausbildung bis 18 kann man auch lesen, wer mehr kann, ist besser dran.
Genau, und das gilt. Weil wir jetzt gerade die Öffentlichkeitsarbeit wieder neu gestalten. Aha. Für die Ausbildungspflicht. Ja. Aber hinter dem Slogan stehe ich grundsätzlich immer noch, ja. Unbedingt.
Woran arbeiten Sie da konkret, um diesen Impuls von einer rein gesetzlichen Verpflichtung hin zu einer echten Chance für junge Menschen zu transformieren? Wie kommt das dann an bei den jungen Menschen?
Ja, Sie haben mich ja schon entlarvt oder uns entlarvt, was wir damals denn vorhatten. Ja, wir haben gesagt, wir konzipieren eine Ausbildungspflicht und das ist auch gut. Mhm. Weil wenn ich einmal ein Gesetz habe, ist das eine ganz klare Grundlage dafür, hier gibt es etwas Neues und das ist verbindlich, das ist wichtig. Aber wir haben uns gedacht, wenn der Staat eine Ausbildungspflicht ausschreibt, ist es auch die Pflicht des Staates, auf diese jungen Menschen zu schauen. Und es ist die Pflicht des Bildungssystems, es ist die Pflicht des AMS, es ist die Pflicht der Wirtschaft und so weiter, diesen jungen Menschen Bildung und Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Und zwar allen jungen Menschen. Und das war oder ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dahinter. Zusätzlich zu dem, ich möchte auch, was ich vorhin schon gesagt habe, Jugendliche über gewisse Hürden hinweghelfen. Und das kann auch sein, dass der Gedanke im Hinterkopf ist, ich habe eh gar keine andere Wahl.
Ja.
Also wie gesagt, ich bin in Deutschland zur Schule gegangen und wir haben eine Schulpflicht bis 18. Und deswegen war von Anfang an für mich klar, bis 18 bin ich jetzt da. Da kann ich jetzt was draus machen oder ich kann es lassen, aber ich bin nochmal verpflichtet dazu, das zu machen. Und das ist schon mal sehr wichtig. Und weil Sie gefragt haben, wie wir das geschafft haben, diese Transformation des Ausbildungspflichtgesetzes hin zu etwas, das eher Chancen möglich, das war keine Transformation. Es war von Anfang an unsere Intention, zu sagen, es geht uns nicht darum, Jugendlichen oder Eltern, die das verweigern, ein Strafmandat nach Hause zu schicken, weil es ja Gründe dafür gibt. Mhm. Ein Großteil, 90% der jungen Menschen hat die Ausbildungspflicht nicht gebraucht, um auch trotzdem eine berufliche Ausbildung abzuschließen. Aber es gab immer diese 10%, die es nicht getan haben. Und für die ist es ein wichtiger Impuls. Und für die war für uns das Wesentliche, dass wir hier mit dem Jugendcoaching, mit Angeboten wie Ausbildungsfit, mit Angeboten der schrittweisen Integration in den Arbeitsmarkt, dass wir sie hier unterstützen. Weil es ist nicht so, dass ich zu dem Jugendlichen hingehe und sage, übrigens, Überraschung, du bist ausbildungspflichtig und da passiert erstmal noch nicht viel. Es passiert erst dann was, wenn jemand diesen Jugendlichen an die Hand nimmt und diesem Jugendlichen eine Chance gibt und sagt, weiß, in der Schule hat es jetzt nicht so gut geklappt, aber wir hätten hier ein super Angebot für dich. Da kannst du in einer Werkstatt dich mal praktisch erproben. Da kannst du vielleicht reinschnuppern in eine Lehre. Und da beraten wir dich erstmal. Ist auch ein Anfang. Hauptsache, er bleibt dran. Und so schaffen wir es jetzt mittlerweile, dass wir jährlich noch rund 5.000 Jugendliche, die ihre Ausbildungspflicht nicht erfüllen, von denen 90% reintegrieren können. Und das ist schon extrem hoher Wert und ganz, ganz tolle Arbeit aller, die damit zu tun haben.
Ja, danke sage ich an dieser Stelle jetzt auch stellvertretend, zum Beispiel auch für unsere Bereichsleiterin Sabrina Niel, die den Bereich Ausbildungsfit hier bei der ÖJAB leitet. Und wir dürfen diese ganzen Impulse oder Strategien, die sich hier auch kurz skizziert haben, auch täglich mit Leben befüllen, mit diesen jungen Menschen und auch wie Sie es vorher oder eingangs erwähnt haben, dass vielleicht auch manchmal die Resilienz ein bisschen fehlt oder sich auch über einen schwierigen Moment einfach dadurch zu kämpfen, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wir sehen das sehr stark auch in unseren eigenen Modulen, dass natürlich für manche junge Menschen es schon eine Herausforderung ist, jeden Tag um 8 Uhr hier zu sein, pünktlich zu sein und so einen Tag oder so eine Struktur auch einfach schaffen zu können. Und dann ist es aber auch wieder schön zu sehen, wenn Sie sich da ein bisschen, auch diesen Weg dann auch gehen mit uns gemeinsam, die Erfolge dann im Nachhinein zu sehen. Und das ist aber nur möglich durch diese Pflicht, die ja im Hintergrund da ist.
Ich möchte dazu auch noch sagen, weil ich das vorhin erwähnt habe, dass diese Resilienz manchmal fehlt. Die fehlt nicht, weil die Jugendlichen faul sind oder weil die Jugendlichen nicht wollen, sondern da gibt es Gründe für. Ich muss Ihnen hier in der ÖJAB nicht sagen, mit welchem Rucksack die Jugendlichen daherkommen. Und dass dieser Jugendliche mit diesen Schwierigkeiten zu Hause, der vielleicht geflüchtet ist, der die größten sozialen Probleme zu Hause hat, dass der überhaupt um 8 oder von mir aus um 8:10 da ist, das ist toll. Ja. Und dass das hier wertgeschätzt wird, die Jugendlichen hier aufgefangen werden und begleitet werden, das ist fantastisch. Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Ich sage es jetzt auch stellvertretend für alle, auch für unsere ganzen Coaches und Trainerinnen, die da täglich da dran sind, dranbleiben und auch selber immer sehr von diesen Gänsehautmomenten dann schwärmen oder uns auch den Kolleginnen in den anderen Abteilungen erzählen, wenn diese Person dann eine Lehrausbildung oder dabei ist, diese zu beginnen, dass das einfach die schönsten Momente sind. Und wir dann auch dankbar sind, dass es die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür gibt, dass wir das überhaupt machen können. Was glauben Sie, wo könnte man oder wo sind noch Hebel, wo man jetzt Anfang 2026, sind wir gerade frisch in ein neues Jahr gestartet, wo man dann noch nachjustieren kann oder wie wir uns auch den Einfluss von KI auch da zunutze machen könnten?
Ein großes Ziel, das wir jetzt haben mit der Ausbildungspflicht, ist, dass uns noch viele Jahrzehnte begleiten wird, nämlich die Selbstverständlichkeit zu erhöhen. das, was ich vorhin erwähnt habe, dieser Gedanke bis 18, bis ich einen weiterführenden Abschluss habe, länger probieren, länger dranbleiben, ja. Das ist mir extrem wichtig, dass wir das überall fahren können. Und zwar nicht nur in den Jugendlichen, in den Familien brauchen wir es. Wir haben es noch nicht einmal bei jedem Lehrer und Lehrerin drin. Wir haben es, in Betrieben ist es oft noch nicht angekommen. Das müssen wir ganz stark in die Köpfe reinbekommen und das auch positiv zu sehen. Nicht diesen Gedanken, gut, jetzt verpflichten es die Jugend, jetzt bringt da nichts. Immer diese Aussage, ja, wenn es nicht wollen, dann werden sie es eh nicht machen, die werden schon ein Schlupfloch finden. Ja, kann man. Für alles gibt es Schlupflöcher, die ich finden kann. Aber wir müssen wiederum immer schauen, was ermöglicht das, und wie Sie richtig gesagt haben, zum Beispiel der ÖJAP, dass sie auch hier die Chance haben, solche Angebote zu setzen. Das ist super. Also Selbstverständlichkeit der Ausbildungspflicht und diese positiv betrachten. Sie haben den Begriff KI erwähnt. Ich finde, die KI ist für unser Bildung und Ausbildungsbereich und gerade für diese Zielgruppe auch was sehr Spannendes. Es hat ganz tolle Möglichkeiten, gibt's, die ich selber auch zu Hause nutze mit meinem 13-jährigen Sohn. Lernen und qualifizieren, also Erklärungen in einfacher Sprache. Und wenn ich es nicht verstanden habe in Chemie, dann kann ich nochmal zurückspulen und mir das nochmal anschauen. Wunderbar. Es ist natürlich auch eine super Hilfe für alles, was Bewerbung und Einstieg in den Beruf bedeutet. Es werden hier Hürden abgebaut. Ich kann mir helfen, einen Lebenslauf schreiben zu lassen. Ich kann mir helfen am Bewerbungstext. Ich kann ein Interviewtraining machen für eine Bewerbungssituation. Ich kann, wenn ich ein Berufsbild nicht verstehe, mir 100.000 Videos dazu anschauen. Das ist gut, weil es für mich greifbarer macht. Ja, ganz toll finde ich es auch für Jugendliche mit Assistenzbedarf oder höherem Unterstützungsbedarf, dass die KI auch eine Assistenztechnologie sein kann. In der Kommunikation zum Beispiel Texte vereinfachen. Ich kann es mir in eine leichte Lesenversion geben. Ich kann es mir zusammenfassen lassen, neu strukturieren lassen. Arbeitsplatzunterstützung. Wir haben das ganz stark bei Jugendlichen mit ADHS, ADHS, Autismus. Man kann sich durch KI auf Arbeitssituationen vorbereiten, Gesprächsleitfäden schreiben lassen. Gibt's fantastische Ideen. Jetzt komme ich immer mit meinem Aber, ne?
Aber, ja, natürlich.
Ich sage immer Aber.
Habe schon darauf gewartet.
Nein, immer nicht, aber die KI muss ein Co-Pilot sein und darf nicht zum Autopiloten werden. Das ist mir wichtig, weil was ich durchaus stark beobachte, ist das Risiko eines Kompetenzverlustes durch die unreflektierte Nutzung. Und ich rede jetzt, wir wissen eh, von welcher Art KI wir reden. Muss ich keinen Namen nennen.
Also, ich glaube, wir können das uns alle vorstellen.
Ich verlerne, selbstständig zu lesen, zu schreiben, meine Gedanken zu strukturieren. Ich verlerne das Durchhalten, wenn ich ein Problem habe. Wie komme ich denn jetzt auf die Lösung? Das zu durchdenken für mich mal in Ruhe, sondern gleich einzutippen. Das kennt man ja aus kleinen Situationen schon. Wenn ich Trivial Pursuit spiele mit meinen Freunden, jetzt habe ich einen Markennamen gesagt, sorry. Wenn ich ein Ratespiel spiele mit meinen Freunden. Ja. Und wie lustig war das früher, wenn wir ewig darüber gerätselt haben. Ich kann mich an eine Frage erinnern, das habe ich nie vergessen. Haben Hühner Zähne? Wir haben ewig gerätselt, wie ein Huhn mit Zähnen aussieht und ob es das braucht und was es denn eigentlich ist und so. Und heute, wir gucken alles sofort nach. Es ist so langweilig teilweise. Und es ist natürlich auch wieder das Thema, was wir haben, Frustrationstoleranz. Ja. Ich habe ein ganz, ganz was Spannendes, weil wir waren ja auch schon mit digitalen Medien konfrontiert. So alt bin ich auch nicht. Ja, aber wenn wir damals Tetris oder Super Mario gespielt haben, das fand ich so spannend, den Artikel. Irgendwann ist Super Mario runtergefallen, das dritte Mal, und dann war Super Mario nicht mehr. Und dann musste ich das Spiel von vorne anfangen.
Ganz von vorne,
genau. Ja, das war Frust, das gibt's heute nicht mehr. Heute gibt's 97 Leben, und wenn ich es mit Super Mario nicht schaffe, dann wähle ich mir diese andere kleine lustige Pilzfigur aus, und die ist unsterblich. Als Beispiel, ja. Alarmzeichen ist für mich, wenn ohne so ein Tool nichts mehr geht. Und das ist, wie ich jetzt an den Beispielen, die ich gebracht habe, das ist ja kein nur Thema für Job und Ausbildung, das ist ein Thema für uns als Menschen. Dass wir das Denken nicht verlernen. Ich nutze gerne solche KI als Sparring-Partner. Mhm. Ne, und dann gehe ich wieder zurück und dann kriege ich da wieder eine Antwort und frage ich wieder und verarbeite das für mich. Nur wenn ich gezwungen bin, weil ich es nicht anders gelernt habe, mich darauf zu verlassen, Gottes Willen, nicht gut.
Wenn wir jetzt noch einmal auf die Ausbildungsgarantie bis 25 schauen, dass junge Menschen, die eine Ausbildung machen möchten, diese auch in irgendeiner Art und Weise bekommen, wie zum Beispiel der überbetrieblichen Lehrausbildung. Das glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass das sehr positiv ist und auch die Chancen erhöht, auch am Arbeitsmarkt und für uns als Wirtschaftsstandort auch nur ein Vorteil sein kann. Auf der anderen Seite brauchen wir dafür sehr viele Ressourcen und natürlich auch budgetäre Ressourcen. Jetzt haben wir einen sehr großen Spardruck, jetzt auch auf politischer Ebene. Wie schwierig ist es, Ressourcen für diese Gruppe auch zu mobilisieren?
Ja, da muss ich, bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, aber hier muss ich leider sagen, ist gerade schwierig. Weil ich glaube, dass, wo Sie gerade gesagt haben, sollte selbstverständlich sein, zu verstehen, dass das für uns auch als Wirtschaftsfaktor entscheidend ist, dass wir keinen jungen Menschen hier verloren gehen lassen, dass wir diese Ressourcen, diese Potenziale bergen, ist es nicht selbstverständlich überall, nicht in der politischen Diskussion. Es wird schwerer für Jugendliche, Sie sagen Nicht-Jugendliche, wir reden generell stärker mittlerweile von frühzeitigen Ausbildungsabbrecherinnen, Fahrbarjugendlichen, das ist aber auch egal, wir wissen, von welcher Gruppe wir reden. Ja. Die Größenordnung ist leicht gestiegen und trotzdem wir einen höheren Problemdruck haben, wird es eher schwieriger, Ressourcenspardruck, weil wir zwei Dinge haben, die konträr verlaufen. Wir haben auf der einen Seite eine höhere Problemlast bei Jugendlichen, mehr Abbrüche, mehr psychische Belastungen, fehlende schulische Kompetenzen, die zunehmen und gleichzeitig weniger Geld, dem zu begegnen und einen höheren Druck, den die Politik oft aufbaut, immer schneller und schneller. Legislaturperiode ist es ja gar nicht mehr. Irgendjemand wählt irgendwo immer, wir brauchen ganz, ganz kurzfristige Erfolge. Und mit Jugendlichen als Beispiel, die hierher geflüchtet sind, die vielleicht einmal erst die deutsche Sprache lernen müssen, dann den Pflichtschulabschluss nachholen müssen, dann eine berufliche Ausbildung machen, dann in den Arbeitsmarkt einsteigen. Ein Großteil dieser Jugendlichen kann das schaffen, aber dann brauchen wir einen längeren Atem, der uns oft nicht gegeben wird, die Ressourcen dafür. Und das ist extrem schade. Ein Punkt auch noch, natürlich sind auch die Jobfit-Anforderungen gestiegen. Mhm. Das, was ein zum Beispiel Lehrbetrieb von einem jungen Menschen erwartet, ist mehr geworden. Und wir sehen an diesen Beispielen, die Schere geht auseinander. Und wir brauchen hier Budget und wir brauchen hier gute Angebote. Warum? Weil es alternativlos ist. Wir können nur mit den jungen Menschen arbeiten, die wir hier haben. Und die sind größtenteils auch wirklich super. Und nutzen wir das doch bitte, ja? Nein, wir kämpfen alle um die gleichen paar Prozent Jugendlichen. Die besten Jugendlichen müssen in die Schulen, die besten Jugendlichen müssen in die besten müssen die Lehre machen. Ja? Und dass wir da so viel Potenzial auf der Strecke lassen, das ist noch nicht überall angekommen.
Ein Werdegang, ein Weg dauert ja mehrere Jahrzehnte und dass wir dann auch junge Menschen das tut mir als Mutter, muss ich auch sagen, auch immer wieder schmerzt es mich, wenn ich das auch in unseren Programmen oder ja in unserer Situation, sagen wir so, mitbekomme, dass es auch einfach junge Menschen gibt, die einen Rucksack haben und einen viel zu schweren Rucksack, ein junger Mensch in diesem Alter, die sie schon erlebt haben oder mit großer Sicherheit noch auf ihrem Werdegang erleben werden, aber dass ihnen dann da aufgrund dieses Status quo dann die Chancen dann gleich vorweg genommen werden, weil sie noch nicht da sind oder noch nicht zu den Besten gehören.
Ja. Wir haben uns das unter anderem, als wir die Ausbildungspflicht etabliert haben, wurde uns ja teilweise auch wiederum das vorgeworfen, dass es hier wieder nur darum geht, viel Geld auszugeben für, ich nenne es beim Namen, insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund. Das lohnt sich. Und das hat uns diese Studie ja wieder bewiesen und sie hat es uns ausgerechnet. Ja, jeder Euro lohnt sich. Das ist diese Return-of-Investment-Logik. Und selbst wenn ich es volkswirtschaftlich betrachte, es wird immer positiv ausgehen. Weil selbst wenn ich diesen Jugendlichen 10 Jahre begleite auf seinem Weg, dann hat er immer noch, wenn er dann vielleicht mit 15 gekommen ist und mit 25 in den Arbeitsmarkt eingestiegen ist, im Idealfall arbeitet er 40 Jahre. Da brauche ich gar keine Studie für. Da brauche ich einen gesunden Menschenverstand, dass sich das lohnt.
Also eigentlich können wir es uns gar nicht leisten, nicht zu investieren. Ja. Ich habe gestern bin ich über ein LinkedIn-Posting gestolpert. Ich habe es Ihnen in der Vorbereitung auch schon erzählt, aber ich möchte es hier auch teilen, von Ali Malocci, der auch eine Migrationsbiografie hat und mittlerweile ganz bekannter Keynote-Speaker geworden ist und auch Bücher schreibt. Und er hat sich gestern in einem Posting daran erinnert, und ich möchte es kurz vorlesen. Ali sollte keine Arbeit machen, indem er viel sprechen oder schreiben muss. Er hat es nicht so mit dem Deutsch. Das waren die Worte damals eines ehemaligen Deutschlehrers. Und er schreibt dann drüber, dass das seine größte Motivation war, es allen, die stringente Lebensläufe haben, zu zeigen, dass es auch anders geht. Und er erzählt auch natürlich viel immer in seinen Keynotes oder im Podcast etc., wie es sich auch anfühlt oder angefühlt hat als junger Mensch, als Fehler im System gesehen zu werden. Und aber welches Potenzial auch in
also ich glaube, dieses Zitat würden Sie von meiner Mathelehrerin von damals auch bekommen. Ja, ich habe noch mein Abitur mit einer stolzen 5 in Mathe gemacht. Ich traue mich, das hier zu sagen. Passt ja gut, ja. Muss aber dazu sagen, in Deutschland gibt es auch 6. Das war also ein Teilerfolg für mich. Ich habe es trotzdem positiv bewältigt, weil wir in Deutschland die Möglichkeiten hatten, mit einer guten oder sehr guten Note in einem anderen Fach das auszugleichen. Mhm. Das habe ich mit Deutsch und Politik passenderweise geschafft. Aber wahrscheinlich hätte meine Mathelehrerin auch sich nicht gewünscht, dass ich mich mal mit Arbeitsmarktstatistik beschäftige.
Edge, genau. In den ganzen Ausbildungen ist natürlich auch die Qualitätssicherung sehr wichtig. Die Qualitätssicherung jetzt in unserem Feld betrachtet, die Lehrausbildung. Auch wir bei der ÖJAP hier haben neben den Ausbildungsfit-Modulen auch das Berufspädagogische Institut, wo wir zum einen Fachkräfte ausbilden, aber auch überbetriebliche Lehrausbildungen zur Verfügung stellen oder den jungen Menschen anbieten. Was denken Sie, was können wir jetzt als Träger, sage ich, als Trägerin, aber auch wir als Gesellschaft, was können wir denn noch beitragen, um auch die Lehre an sich aufzuwerten? Sie hat, habe ich den Eindruck, in unserer Gesellschaft nicht den allerbesten Ruf.
Ja, das sehe ich auch so mit der Lehre, und grundsätzlich bin ich ein Riesenfan der Lehre. Ich sehe es nicht so, dass wir die Lehre an sich für jeden Jugendlichen um jeden Preis pushen müssen. Mein Ziel im Bereich der Arbeitsmarktpolitik ist, dass wir für jeden Jugendlichen den passenden Weg finden. Aber, hier bin ich wieder beim Pushen der Lehre, das könnte für sehr, sehr viele die Lehre sein. Insbesondere, weil es so berufsnah ist, weil es so praktisch ist, weil es so vielfältig ist. Das ist fantastisch. Es ist eine starke Chance für Jugendliche, die zum Beispiel in handwerklichen Bereichen ihre Stärken haben. Und die Vielfalt ist ja gigantisch, mit über 200 Lehrberufe. Ja, das muss man, das haben wir in keinem schulischen Weg, diese Vielfalt. Was mir fehlt und wo ich glaube, dass wir der Lehre gut täten darin, die Zielgruppe heterogener zu denken. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir fokussieren aus Ausbildungssicht. Pointiert gesagt, kämpfen wir um die immer gleichen paar tausend Jugendlichen. Und das Feld größer zu machen, insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund, für die auch aus ihrer Familiengeschichte heraus das Thema Lehre, Berufsausbildung nicht so bekannt ist. Wieso soll ich denn, wenn ich da jetzt arbeite, zum Beispiel auf der Baustelle, mich mit weniger Lohn zufrieden geben? Dann fange ich doch lieber gleich als Hilfsarbeiter an, dann kriege ich mehr. Sind Gedanken, ja. Zu verstehen, dass das eine vollwertige Ausbildung ist. Und da hätten wir unglaublich viele. Schauen wir aufs Jugendcollege in Wien, da sind 4.000 junge Menschen drin, ständig. 4.000 Plätze. Das sind Jugendliche, für die wäre es super, für viele davon, immer nicht für alle. Für viele davon wäre eine praktische Lehre toll. Ich glaube, da schaut die Wirtschaft zu wenig hin. Und das Thema Mädchen ist natürlich auch, ist auch etwas, das ist Potenzial für die Betriebe. Und es wird immer noch so ein bisschen, da haben wir jetzt auch ein Mädchen drin. Das wird immer noch so betont, als wäre das so. Das muss doch selbstverständlich sein. Das ist etwas, was ich in diesem Bereich immer noch als sehr anstrengend und nervig finde. Dass das immer noch, es gibt sie, diese Ausnahmen, aber es wird als Ausnahme gesehen. Und das ist ja das Problem an sich schon einmal, dass ich es als Ausnahme sehe und dass ich es betonen muss.
Das ist
und
überhaupt
wenn ich
noch erwähnen
betone,
müssen.
Dann sagt das wieder anderen Mädchen, oh je, na, in die Situation will ich aber nicht kommen, dass ich da als Ausnahme in diesem Betrieb gesehen werde, ja. Das ist mir wichtig und Berufsorientierung natürlich. Berufsorientierung muss vielfältig sein. Berufsorientierung muss wirklich das sein und nicht Werbung für die eine Schule, die um die Ecke ist oder für den einen Betrieb, sondern muss richtig Möglichkeiten aufmachen. Dem Jugendlichen das zeigen, das angreifbar machen, durchaus probieren. Und dann werde ich auch viele Jugendliche für Lehrberufe gewinnen können, die sie ja gar nicht kennen. Kennen ja eh immer die gleichen 5, 7, 9 Lehrberufe. Ja, das ist so, ja. Und wo wir es natürlich auch, und wir müssen auch auf die Qualität in der Lehre schauen. Und da sind wir als Sozialministerium auch im Bereich der betrieblichen Lehrstellenförderung, nehmen wir ganz stark diese Rolle ein. Ja, es braucht eine Grundunterstützung für Betriebe, die ausbilden, weil das eine tolle Leistung ist, die die Betriebe hier erbringen. Aber es muss auch etwas wert sein, wenn ein Betrieb Qualität in den Vordergrund rückt. Das muss sich auch für den Betrieb lohnen, dies zu tun. Ja, und eins möchte ich unbedingt noch hinweisen. Unterstützungssysteme im Bereich der Lehre gibt es relativ viele. Zum Beispiel das Lernungs- und Lehrbetriebscoaching. Nutzen. Bitte nutzen und nicht hinterher jammern, der Jugendliche war in der Schule so schwierig oder dem Jugendlichen hat das nicht geklappt, weil seine Eltern haben etwas nicht zugelassen. Reden und Unterstützungssysteme nutzen. Das ist für die Lehrlinge und für die Betriebe sehr wichtig, glaube ich.
Wenn wir jetzt auch auf die neue Welt der Arbeit blicken, Sie haben es auch eingangs erwähnt, dass die Anforderungen an einen Job oder an die Arbeitswelt jetzt auch von Seiten der Arbeitnehmerinnen oder auch von den jungen Menschen, dass die stark gestiegen sind. In einer Welt, in der, wir haben es vorher auch schon angesprochen, ist Wissen durch KI oder durchs Internet, aber vor allem jetzt auch durch künstliche Intelligenz sehr schnell verfügbar. Auch wenn wir auch das natürlich alles nicht immer so stimmt, aber das ist eine andere Sache. Wie verhindern wir das, dass bei diesen ganzen digitalen Impulsen auch, dass da die sozialen Kompetenzen nicht auf der Strecke bleiben, auch in der Ausbildung?
Aktiv. Wir können es nur aktiv machen. Die sozialen Kompetenzen, sowohl bei Ausbildnerinnen als auch insbesondere bei den Jugendlichen selbst, bleiben nur dann stark, wenn wir immer wieder sie aktiv einbauen. Das Prinzip, ja, nutzen wir, was uns digital zur Verfügung steht. Wir wären ja doof, wenn wir es nicht tun. Aber wir müssen das dann auch sozial und in echt üben und wieder reflektieren. Sprich, ich kann mir die in der KI ein Lehrvideo anschauen, ja, und ich muss dann wieder zurückgehen und muss das als Team etwas umsetzen. Ich kann auch Konflikte nicht über KI lösen. Ich muss es schaffen, einen Menschen weiterhin ins Gesicht zu sehen und mit ihm etwas diskutieren zu können. Das ist eine große Qualität. Als Ausbildner hier Feedback geben, persönliches Feedback geben. Es entsteht alles nur im Miteinander. Und ich habe deswegen so betont, dieses aktiv einbauen, weil es kommt so schnell dieses Gefühl oder auch oft in Aussagen, es macht jetzt eher alles die KI. So man hat schon aufgegeben, als würde diese böse Digitalisierung uns jetzt überrollen. Das ist schlimm, weil uns als Menschen das Gefühl gibt, wir sind nicht mehr wirksam. Und Selbstwirksamkeit, das ist das Wichtigste, was wir haben. Ich gestalte das. Das ist unsere Gesellschaft. Und wenn ich nicht möchte, dass KI soziale Kompetenz ablöst, dann muss ich in meinem Umfeld aktiv etwas dafür tun. Und das kann ich. Aber dann müssen wir uns als Gesellschaft auch dazu committen. Und wir sehen das ja schon stark im schulischen Bereich. Wie wichtig es ist, dass Jugendliche lernen, damit umzugehen. Und lernen, damit umzugehen, heißt für mich nicht in erster Linie lernen, was gebe ich da wie technisch ein und wo drücke ich drauf, sondern genau das zu lernen, was tue ich denn mit dem Ergebnis, was ich habe? Wie setze ich denn das wieder um? Wie trage ich das weiter? Ich finde es auch durchaus schön, das ein bisschen hintanzustellen. Ich möchte dann positiv erwähnen, mein Sohn ist 13 und die haben in der gesamten Unterstufe auf Laptops komplett verzichtet. Und ich merke, wie kritisch das von manchen beäugt wurde, als wäre mein Sohn jetzt für sein Leben vollkommen abgehängt. Der wird er jetzt irgendeine berufliche Ausbildung machen können. Er kann das. Quatsch ist. Nein, im Gegenteil. Er hat mehr noch gelernt, sich zu konzentrieren. Er hat viele, ein echtes Miteinander noch stärker erlebt. Und das ist schön. Und das andere ist die Ergänzung, die auch gelehrt und gelernt gehört, nach und nach.
Ja, hier darf ich auch noch einmal darauf referenzieren, auf das Gespräch, das wir mit Johannes Kopf letzte Woche hatten, weil er auch das betont hat, die Bedeutung, das Lernen auch nicht zu verlernen. Bei all den digitalen Unterstützungen oder Assistenten, Assistentinnen, die wir haben, aber dass wir auch noch immer die Piloten oder Pilotinnen unseres Lebens
Ich merke das auch. Ich lerne gar nichts, wenn ich eine Frage eingebe und mir die Antwort durchlese. Das habe ich morgen wieder vergessen. Ich lerne dann, wenn ich mir das aktiv erarbeite, was ich da tue. Oder zumindest das dann auch noch aufschreibe oder mit jemandem danach diskutiere. Ja. Wenn ich nichts von diesen drei Dingen tue, ist das links rein, rechts raus.
Sie haben vorher die Selbstwirksamkeit erwähnt. Einerseits merken wir das als Arbeitgeberin sehr stark bei den Bewerbungen, dass die jungen Menschen vor allem, oder es fällt uns speziell bei den jungen Menschen auf, dass der Sinn in der Arbeit, dass das immer eine größere Bedeutung hat, noch vor dem, wie viel ich dann am Ende verdiene. Wie glauben Sie, können wir es jetzt auch in unserer Ausbildungsarchitektur auch schaffen, diesen Sinn auch einer guten Ausbildung, auch das wieder erlebbar zu machen?
Ich glaube, ich brauche gar keine Zusatzmodule oder sowas dafür. Ich glaube, ich muss relativ klar dem Jugendlichen auch mal machen, dass mit dem Beruf, den er hier lernt, welche Rolle in der Gesellschaft er hier spielt, welche Bedeutung das hat, was alles nicht funktionieren würde, wenn er diesen Beruf nicht ausübt. Egal welcher das ist, weil wir würden ihn nicht ausbilden, wenn wir als Gesellschaft ihn nicht brauchen würden in diesem Job, den er hier macht. Ich finde diesen Gedanken, dass ich da dazugehöre und dass das, was ich leiste, gebraucht wird. Wenn es ein Einzelhandelskauffrau, Kaufmann ist, wenn ich nicht da stehe und an der Kasse und bediene und nehmen wir die alte Dame, ihr Obst- und Gemüseverkauf, hat sie keins, übertrieben formuliert. Ja. Das ist meine Rolle in der Gesellschaft und da muss ich gar nicht groß darüber hinaus, aber das auch, wenn das, und wir wissen, das haben wir schon einleitend ja gesagt, dass für Jugendliche heute nicht dieser Gedanke, ich mache das schnell 8 Stunden und dann mache ich was anderes, weil dann habe ich Geld verdient, sondern was mache ich, warum mache ich es, das zu reflektieren, so wichtig geworden ist, dass ich eine sinnhafte Arbeit mache, dann muss ich ihnen den auch geben und den muss ich gar nicht dazu erfinden, weil der ist durchaus da.
Der ist schon da.
Genau, richtig.
Wir können mit dem Vorhandenen schon gut arbeiten. Ich darf abschließend noch im Kontext unseres Titels des Podcasts Gemeinsam Zukunft gestalten auch noch zwei abschließende Fragen an Sie formulieren. Einerseits, wenn wir darauf blicken, dass Sie die Jugendarbeitsmarktpolitik dafür junge Menschen in Österreich sehr stark mitprägen. Welchen Impuls möchten Sie da auch uns, der ÖJAB, mit unserem Ausbildungsfit, aber auch berufspädagogischen Institut mitgeben. Was würden Sie uns da gerne mitgeben? Wo sehen Sie unsere größten Hebel, um die Chancen von jungen Menschen weiterhin zu verbessern oder noch mehr zu verbessern?
Naja, ich sehe Menschen. Ich sehe Menschen, die bei euch arbeiten, die ganz, ganz großes Interesse an diesen Jugendlichen haben, die wirklich sagen, ich bleib dran, ich reiche diesem Jugendlichen die Hand, ich möchte mich mit dem auseinandersetzen, was dieser Jugendliche in seinem Leben erreichen möchte, was er mitbringt, wo es hingehen soll. Und dieses dem Jugendlichen Chancen geben und dranbleiben. Wenn die erste Chance nicht die richtige war, ihm die zweite geben und notfalls auch die dritte. Ihn zu motivieren. Ich glaube, Motivation. Du kannst was und du wirst gebraucht. Ich glaube, das ist total schön. Und was ich bei dem Besuch bei Ausbildungsfit gesehen habe, was mir so gut gefallen hat, ihr habt eine Kombination, zumindest war sie in Planung, ich glaube, das ist jetzt schon umgesetzt, auch mit der Altenpflege.
Ja, genau. Ja.
Und die Kombination, dass hier junge Menschen in der Betreuung Älterer eine Rolle spielen können, wenn wir schon wieder beim Thema der Sinnhaftigkeit sind, plus dem Thema, was sind denn Zukunftsberufe, das ergibt sich ja fantastisch. Und da würde ich sehr empfehlen, dran zu bleiben, weil mir dieses Modell persönlich extrem gut gefallen hat. Und ich glaube, dass da ganz viele Zukunftschancen drin liegen.
Ja, wir haben das große Glück hier im Lebenscampus Wolfganggasse, dass wir gleich gegenüber unser Pflegewohnhaus haben und sich da ganz wundervolle Synergien auch bilden und wir das auch nutzen können.
Also meine Mama ist auch im Pflegeheim, die hätte sicher große Freude, wenn wir hier vorbeigeben.
Wenn Sie die Chance hätten, jedem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in Österreich 2 bis 3 Superkräfte für den Arbeitsmarkt mitzugeben, was wären das für Superkräfte?
Naja, das trifft mich natürlich wieder hier bei meiner ganz besonderen Schwäche. Und jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich Superkräfte höre, dann bin ich gleich im Disneyland. Und wir wissen von vielen Filmen und Geschichten, dass die dortigen Superhelden mit den Superkräften selten als solche geboren werden, sondern ganz viel Chaos, Umwege und Stress in Kauf nehmen, so wie halt unsere Jugendlichen, von denen wir gerade geredet haben. Mir fällt da eine Figur ganz besonders ein. Vielleicht kennt sie manchmal die kleine Ratte, der Remy aus Ratatouille. Mhm. Der will Koch werden. Und natürlich will kein Mensch erst eine Ratte in einer Küche sehen, ja, und es traut ihm auch überhaupt keiner zu. Er ist ja viel zu klein und zu ungeschickt und er macht das aber. Und er bleibt dran, weil das seine ganz, ganz große Leidenschaft ist. Und das ist natürlich ein Disney-Film und er schafft das. Also erste Superkraft, Bock auf was haben, Leidenschaft für etwas mitbringen. Zweite Superkraft, Guardians of the Galaxy, zusammen. Zusammen sind wir stärker. Das auch nutzen. Ob das meine Freunde sind, ob das Familie, Bezugspersonen, Ausbildner, Coaches sind. Ja, Hilfe annehmen, ohne Scham, sich Verbündete suchen. Und jeder hat eine Rolle. Das ist wichtig. Und Humor. Ich bin auch jemand, also ohne Humor geht gar nichts, sich nicht zu ernst nehmen. Wenn ich wieder eine Disney-Figur finde, vielleicht den Olaf aus der Eiskönigin. Ja, auch im Stress ein bisschen Leichtigkeit zu finden. Das finde ich schön. Also den Remy für Bock drauf haben, die Guardians für den Crew-Gedanken und den Olaf, der die Stimmung bringt. Und dann haben wir eine Action-Komödie und kein Horrorfilm.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur was für unsere jungen Menschen dabei, da nehme ich mir auch was mit für dieses neue Arbeitsjahr. Und ja, sage danke für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und auch lustige Gespräch.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.